Atheistisch glauben scheint nicht viel besser zu klingen als fingerlos Geige spielen. Das schreibt der Theologe Hartmut von Sass in seinem Buch mit eben diesem Titel, Atheistisch glauben, so heißt das Buch. Dann schreibt von Sass weiter, in der Tat besteht ein Widerspruch zwischen Atheismus und Glaube, solange man Ersteres, also den Atheismus, als die Verneinung des Glaubens versteht, Zitat Ende. Aber als was soll man Atheismus denn sonst verstehen? Das fragen wir Hartmut von Sass. Er lehrt an der Humboldt-Universität in Berlin systematische Theologie und Religionsphilosophie. Guten Tag, Herr von Sass.
Ja, guten Tag.
Also als was verstehen Sie in Ihrem Essay Atheismus?
Ja, man hat verschiedene Atheismusverständnisse. Das Herkömmliche, was alle, denke ich, damit erst einmal verbinden, ist eine grundlegende Verneinungsposition gegenüber der Existenz Gottes oder der religiösen Orientierung als Ganzen. Wenn man sich das jetzt geschichtlich anguckt, er war viel spezifischer in seiner Verneinung. Da wurde also dann nicht sofort Gott verneint, sondern spezifische Eigenschaften beispielsweise. Der Atheismus hat sich also erweitert. Nun ist er selber dabei, sich zu verneinen, weil der Atheismus ja kaum noch eine wirkliche Rolle spielt. Denn der Atheist oder die Atheistin kämpft ja noch gegen was. Wir haben ja, wenn man auf die religiöse Landkarte heute schaut, eher eine Position der religiösen Indifferenz. Ja? Und den Atheismus meine ich eigentlich nicht. Ja, das ist sozusagen der herkömmliche. Ein theologischer Atheismus ist eigentlich eine konstruktive Position, die aus dieser Verneinung raus will. Und sie hat im Wesentlichen drei Eigenschaften. Einerseits wird ein bestimmtes Gottesbild, das des Theismus, verneint. Das A ist ja nur eine Verneinung. Also atheistisch zu glauben, also eine theismuskritische Position einzunehmen. Das zweite ist, dass diese Verneinung in den Glauben selber reingenommen wird. Das heißt, der Glaube wird nicht von außen kritisiert und verneint, sondern dem Glaubenden ist diese Verneinung selber nicht fremd. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Wir haben viele verschiedene andere Bibelstellen, wo wir das auch finden können. Und das Dritte ist, dass häufig ja die Existenz, also die Existenz Gottes verneint wird. Und ich halte tatsächlich die Rede von der Existenz Gottes für problematisch. Und das versucht eine atheistische Theologie konstruktiv zu verarbeiten. Also sie besteht aus diesen drei Elementen, die erst einmal negativ sind.
Da haben Sie viele Themen aufgeworfen und da kommt man natürlich darauf gleich nachzufragen, wenn Sie sagen, atheistisch glauben, welchen Atheismus meinen Sie denn dann?
Er lebt erst einmal von diesen drei Elementen, die ich eben genannt hatte und die kann man jetzt sozusagen konstruktiv verstehen. Es muss ja jetzt irgendeine Alternative geben, zu sagen, ja, also wie soll jetzt Gott noch gedacht werden? Denn es ist keine Position, die sagt, wir machen jetzt Glaube ohne Gott oder Religion ohne Gott. Solche Positionen gibt es ja auch, die häufig auch unter Atheismus laufen. Hier soll noch immer von Gott geredet werden. Die atheistische Theologie möchte aus der personalistischen Redeweise von Gott rauskommen, weil die mit ganz unterschiedlichen Problemen behaftet sind, die so nicht lösbar sind und macht sich nun also auf die Suche, durchaus in biblischer Begleitung. Ja, es gibt ja ganz unterschiedliche Weisen, wie dort von Gott geredet wird. Sie macht sich also auf die Suche nach anderen Gottesbildern. Ja, und eine Metapher, die ich finde ich ganz gut erst einmal zum Einstieg passt, ist, dass man Gott als eine Atmosphäre denkt. Damit ist nicht verbunden, dass man jetzt alle personalistischen Redeweisen, der Herr ist mein Hirte beispielsweise, unterbindet. Aber wenn man diese Metapher auflöst und sagt, der Herr ist ein Hirte, dann wird es theologisch problematisch, denn wir machen ja alle den Unterschied schon auch in unserer Alltagssprache, dass wir über etwas in bestimmter Weise reden, ohne zu sagen, dass es so ist. Ja? Und die atmosphärische Position ist vielleicht eine, die in die Richtung führt, wo eine Alternative, die interessant ist, zu suchen wäre.
Auf die atmosphärische Position kommen wir dann gleich zu sprechen. Also wenn ich Sie richtig verstehe, sagen Sie, dass sich der Atheismus, den Sie meinen, gegen ein ganz bestimmtes Gottesbild wendet.
Ja.
Und dieses Gottesbild hat mit Gott als den Allwissenden, den Herr, den ja. Hirten zu tun.
Ja.
Aber wenn ich Vater unser sage, ist das auch das Gottesbild, das Sie mit dem Atheismus dann meinen?
Nicht unbedingt. Also das würden natürlich Theisten behaupten, ja, dass sie sozusagen ein Abonnement auf all diese Wendungen haben, die uns sozusagen traditionell so vertraut sind. Das ist aber überhaupt nicht der Fall. Sie haben vollkommen recht. Also sind sozusagen mit dem Theismus ist eine bestimmte Position gemeint, die bestimmte Eigenschaften ins Superlative steigert. Ja, wir wissen was, Gott weiß alles, wir sind an einem Punkt, er ist überall. Also die Allmachtsfigur, die Allgegenwärtigkeit, Figur. Da kommt also eine Liste von Eigenschaften, die mit dem Theismus behauptet sind. Also Gott hätte alle diese Eigenschaften, ist ein personales, geistiges Wesen, das im Prinzip auch eingreifen könnte in den Lauf der Dinge. Und es stellen sich im Wesentlichen zwei Probleme, die auch bekannt sind, aus denen der Theist da nicht rauskommt. Das erste Problem ist, dass man sich unter so einer Geistperson aus meiner Sicht nichts vorstellen kann oder sie ist total anthropomorphistisch. Sie ist nach einem menschlichen Bild in gewisser Weise untheologisch. Und das zweite große Problem ist das Problem des Bösen. Denn wenn wir erwarten, dass Gott allmächtig ist und allgütig ist, die genannten Eigenschaften eben, dann müsste er eingreifen bei bestimmten Events. Das hat er nicht getan, das wissen wir, ja. Und das ist ein Problem ganz traditionell, das ist nämlich typisch für die atheistische Position, aber eben wichtig für sie als eine Kritik des Theismus, diese Probleme sind so nicht zu lösen. Davon speist sich die Plausibilität einer atheistischen Theologie, denn wenn diese Probleme so nicht lösbar sind, aber immerhin noch von Gott geredet werden soll, dann brauchen wir eine Alternative und die atheistische Theologie bietet eine an.
Also sagen Sie, die große Theodizee-Frage lassen wir erstmal ganz beiseite, die können wir nicht lösen.
Wir können sie nicht lösen in der genannten Form. Das heißt nicht, dass man als Theologin und Theologe nicht unbedingt etwas zum Übel und Bösen dieser Welt sagen muss. Dann stellt sich aber die Frage vielleicht ein bisschen anders. Mit Blick auf das Problem des Bösen ist dann nicht mehr die Frage, wie der Theismus nahelegt, wie kann Gott das zulassen, wenn diese Eigenschaften bestehen und die Faktizität des Bösen nicht zu leugnen ist. Das alte Problem, das gibt es seit der Antike. Darauf lässt sich nicht vernünftig antworten. Es gibt verschiedene Versuche, das zu tun, die scheitern. Dann aus meiner Sicht alle. Aber im Rahmen einer atheistischen Theologie müsste man sagen, naja, schauen wir uns die Praktiken an, die mit der Religion verbunden sind. Das Gebet, die Klage, die Meditation, andere Praktiken eben auch, die einen geregelten Umgang mit dem Unkontrollierbaren zuspielen. Und dann haben wir nicht mehr die Warum-Frage, sondern die Religion kommt dann danach. Sie versucht den Menschen einen Weg zu geben, auch einen Symbol- und Sprachhaushalt zu geben, auch Räume zu geben, Zeiten zu geben, mit dem Leid umzugehen.
Jetzt haben Sie gesagt, also es bei dem Atheismus, den Sie meinen, geht es um ein ganz bestimmtes Gottesbild. Was sagen Sie aber denen, die nun rufen, für mich ist Atheismus Unglaube und ungläubig glauben, das geht nun wirklich nicht zusammen.
Das geht tatsächlich nicht zusammen. Ich hatte ja versucht schon zu differenzieren. Ja, es gibt also begrifflich unterschiedliche Formen des Atheismus und es gibt auch historisch unterschiedliche Formen des Atheismus. Das muss man sauber differenzieren und diese können gegeneinander ausgespielt werden. Ich würde Ihnen völlig zustimmen, also der Atheismus, der bei in diesem Gestus der Verneinung bleibt und die Sinnhaftigkeit der Religion ganz leugnet, das ist nicht der Atheismus, den ich meine, sondern ich meine einen spezifischen, der theologisch gerade interessant sein kann.
Interessant für Sie ist auch nicht immer Nein zu sagen, sondern sich zu fragen, wozu kann ich denn Ja sagen? Mhm. Und Sie zitieren da auch Wittgenstein, das hat mit der Entscheidung zu tun, sich einem Glaubensraum zu überantworten.
Ja.
Zum Beispiel einem evangelischen, katholischen ja. oder einem anderen Glaubensraum. Das ist eine Entscheidung, etwas zu glauben.
Ja, man kann sagen, dass die Religion oder der Glaube, und ich rede jetzt erst einmal vom christlichen Glauben, der Unterschied zwischen ihm und dem Nichtglauben beispielsweise besteht nicht darin, dass sie sich sozusagen einig sind, dass da drüben der Kölner Dom ist und hier vorne das Mikrofon und da drüben dann der Zug, der mich dann wieder zurück nach Berlin gleich bringt. Darüber hinaus gibt es noch einen Gegenstand, einen super Gegenstand, den wir Gott nennen, sondern in dem Glauben geht es darum, dass alle Gegenstände, wirklich alle, neu beschrieben werden. Es ist eine neue Hinsicht bzw. neue Perspektive auf alles. Und jetzt zurück zu Ihrer Frage, wie es dann mit dem Entscheiden aussieht. Naja, wenn ich sage alles, dann muss ich auch den Akt zum Glauben zu kommen neu beschreiben. Auch der muss einer Neubeschreibung unterzogen werden. Und der Religionskritiker würde natürlich sagen, das ist alles eine Illusion. Jemand hat sich dazu entschieden. Das ist eine biografische Angelegenheit und dergleichen mehr. Aber aus der Binnensicht des Glaubens, da wird es dann ganz traditionell, müsste man sagen, es ist eine Gabe oder es ist ein Geschenk. Also auch diese Konversion, könnte man ja sagen, das wäre der traditionelle Begriff dafür, muss neu beschrieben werden, wenn alles neu beschrieben wird. Ja, ich selber muss mich neu beschreiben als Sünder und nicht mehr als Ex-Fußballspieler. Den anderen schreibe ich nicht mehr als Kollegen, sondern als Nächsten. Und die Welt ist eben nicht mehr ein Kausalzusammenhang, sondern Gottes gute Schöpfung.
Geschenk, Gabe, Entscheidung. Wenn ich aber diesen Glaubensraum betrete, mich dafür entscheide, dann überlasse ich mich auch den Spielregeln dieses Glaubensraumes und betrachte ja. die Dinge und die Welt aus der Perspektive dieses Glaubensraums. Spielt es denn da noch eine Rolle, ob dahinter der große wahrhaftige Gott steht oder nicht?
Das ist genau die Frage, auf die es jetzt ankommt. Den zitierten Wittgenstein, der ist tatsächlich einer der sozusagen wichtigen Stimmen hinter diesem Essay, den ich da geschrieben habe. Und er spricht von einem Bezugssystem und unterschiedlichen Bezügen innerhalb dieses Systems. Man muss sich das wie ein Netz vorstellen, das, wenn wir jetzt ganz konkret auf die christliche Praxis gucken und die christliche Lebensführung, aus verschiedenen praktischen Zusammenhängen besteht. Das Gebet hatte ich schon genannt, den Gottesdienst beispielsweise, aber auch Praktiken des Hoffens beispielsweise, des Dankes, auch des Zweifels und der Anfechtung. Das ist also ein Bezugssystem, in dem man sich neu beschreibt, beispielsweise eben als Sünder. Das Plädoyer ist jetzt von einer atheistischen Theologie nun gerade nicht mehr darauf zu setzen, beziehungsweise philosophisch zu erwarten, dass hinter diesen praktischen Zusammenhängen noch irgendetwas ist. Wenn man sich in diese praktischen Zusammenhänge begibt, sich ihnen überlässt, und da reden wir ganz konkret von Räumen, von Zeiten, vom Kirchenjahr, vom Kirchenraum, von Gesängen, von der Liturgie und dergleichen mehr, dann wandelt man in dem Bezugssystem des Glaubens in eine Atmosphäre, in der man mit anderen zusammen ist. Da ist man ja nicht alleine, sondern es ist eine Gemeinde. Und die Erwartung, von dem Theismus motiviert und gespeist, dass dahinter noch irgendetwas sei, Nietzsches hinterwäldlerisch sein, die müssen wir abtragen.
Aber dann ist das ja nur unter Umständen was vollkommen Ausgedachtes.
Diesen Einwand hört man immer wieder, den muss sich auch der Theist gefallen lassen. Also man hat nichts gewonnen, wenn man jetzt metaphysisch noch investiert, um diesen Einwand irgendwie zu parieren. Denn auch der Theismus muss sich sogar noch sagen lassen, dass das alles sozusagen Fantasieprodukte sind. Im Grunde genommen nichts anderes als ein Resultat von Fiktion. Dann könnte man sagen, naja gut, dann gehen wir ein bisschen sparsamer um mit den Anwendungen und Annahmen. Und insofern ist schon auch aus diesem Grunde der Atheismus dem Theismus intellektuell überlegen, weil er sparsamer mit nicht mehr verständlichen Annahmen umgeht.
Wenn Sie sich nun gegen ein ganz bestimmtes Gottesbild des Allmächtigen, desjenigen, der die Weltenordnung schafft, der alles in Ordnung hält, und da müssen wir bei der Theodizee-Frage ja immer dran zerbrechen, an so einem Gottesbild. Welches Gottesbild kann man dann überhaupt noch formulieren, das auch mit Christentum und Christlichen, mit der Bibel zu tun hat?
Es ist schön, dass Sie die Bibel ansprechen. Ich hatte ja schon darauf versucht zu verweisen, dass die Bibel ganz unterschiedlich von Gott spricht. Also es ist überhaupt keine unbiblische Theologie, ganz im Gegenteil, sondern sie soll gerade, das müsste man jetzt an konkreten Texten dann zeigen, und das geht auch, sie bemüht sich darum, die Vielfalt, die Diversität der Rede von Gott in der Bibel, in beiden Testamenten, wieder ins Gedächtnis zu bringen. Und diese starke Fokussierung auf personalistische Metaphern erst einmal beiseite zu lassen, um Raum zu geben für andere Weisen. Die biblische, dichteste Beschreibung Gottes und Vorstellung, die an diesem Atmosphärischen dran ist, ist beispielsweise auch ganz traditionell, Gott als Geist zu denken. In dem man wandelt, von dem man umgeben ist, dem man sich überlässt. So eine ganz typisches und traditionelle Weise, die erst einmal mit personalistischen Metaphern erst einmal nichts zu tun hat. Dass es sehr, sehr dicht am biblischen Befund dran sein kann, und darum habe ich mich auch bemüht.
Das ist dann das Atmosphärische, was Sie eben schon angesprochen haben. Nun kann ich aber doch in einigen Fällen den Glauben vielleicht personalisieren, denn Sie sprechen auch von Anfechtungen. Und wenn ich jetzt doch auf Jesus als Person schaue, der sagt, mein Gott, warum hast du mich verraten, verlassen? Das ist ja ganz atheistisch, wie er das in die Welt ruft.
Ja, exakt.
Ja, aber dann personalisiere ich ja doch wieder, indem ich Jesus als Beispiel für etwas herannehme, das meinem Gottesbild vielleicht eher entspricht, das der Anfechtung.
Hier sind jetzt verschiedene Sachen sozusagen auf dem Plateau. Ich versuche mal diese drei wesentlichen Punkte abzuarbeiten. Das eine ist, Anfechtung haben Sie genannt. Das ist ein Punkt, der mir besonders wichtig ist. Das führt sozusagen an den Anfang unseres Gespräches, weil ja ich behauptet hatte, die Verneinung des Glaubens kommt nicht von außen oder nicht nur, sondern der Glaubende kennt die Verneinung selber, selbst wenn er oder sie an diesen Praktiken teilnehmen. Und die eine Markusstelle hatte ich genannt, hilf meinem Unglauben, und das ist aus dem Glauben herausgesagt. Die andere Stelle mit Blick auf Jesus hatten Sie genannt, Psalm 22. Es gibt verschiedene andere, ganz traditionelle Stellen. Hiob wäre natürlich auch eine Figur der Anfechtung. Das ist mir besonders wichtig, und es passt natürlich besonders gut zu einer atheistischen Theologie. Das heißt, sie ist sehr, sehr nah an dem Befund, an diesem Zweifel innerhalb des Glaubens, am Glauben. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, wenn wir von Gott Gott als Person reden, ist das erst einmal unproblematisch aus meiner Sicht. Nur wenn daraus metaphysische Annahmen gemacht werden, dann wird es problematisch. Wir machen im Alltag den Unterschied zwischen einer Metapher und ihrer abstrakten Objektivierung. Wenn ich Gott als einen Hirten bezeichne, dann heißt das nicht, dass ich meine, dass Gott ein Hirte ist. Ja, es ist da ein Unterschied zwischen einer Redeweise und, sagen wir mal, metaphysischen Annahmen. Und diese Spannung hält die atheistische Theologie auf und versucht, Gott als eine Atmosphäre zu denken, in der wir wandeln und von der wir umfangen sind. Und die, zurück jetzt zu dem Fiktionalisierungseinwand, die sich uns zuspielt. Eine atheistische Theologie muss das auch wertschätzen und vernünftig einfangen und sauber beschreiben. Es ist eine fundamentale Erfahrung des Passiven, des sich Zuspielens, des Nichtgemachten, des sich Überlassens in einen Raum, ja, räumlich, zeitlich, der nicht kreiert ist. Und diese Erfahrung muss man als jemand machen, der sich diesen Praktiken überlässt. Man kann nicht abstrakter Beobachter sein, sondern muss Partizipant sein, muss daran beteiligt sein und dann mag man bestimmte Erfahrungen machen.
Aber die Entscheidung bleibt bei einem ja selbst zunächst, das Gotteshaus zu betreten, um einen Gottesdienst zu feiern. Das ist meine Entscheidung, um mich dann in diesem Gottesdienst ganz dem zu überlassen, was da passiert.
Das kann man von außen so beschreiben. Das haben aber natürlich alle Theologien, ja, dass sie sozusagen den Schritt ins Gotteshaus oder biografisch die kirchliche, christliche Sozialisation irgendwie beschreiben müssen. Und da geht es dann ganz profan zu. Und das ist dann theologisch zu deuten. Aber das müssen alle Theologien machen. Das ist jetzt kein Sonderproblem einer atheistischen.
Nun sprechen Sie von einer Theologie des Sonnabends. Sie drücken das so salopp aus. Das meint natürlich den Kar-Samstag, der Sonnabend. Was meinen Sie damit?
Wir haben ja das wichtigste Fest des Christentums, Ostern, der Ostersonntag und davor eben die totale Katastrophe, passt auch sehr gut zu dieser Figur der Anfechtung. Es ist deutlich, dass sowohl in der religiösen Betrachtung und im praktischen Leben, aber auch in der Sicht der wissenschaftlichen Theologie, der Fokus eigentlich immer auf den Karfreitag liegt oder eben auf dem Happy Ending, wenn man das jetzt etwas salopp sagen wollte, also auf den Sonntag. An bestimmten Denkfiguren habe ich vielleicht schon deutlich machen können, dass eine atheistische Theologie an den Ambivalenzen besonders interessiert ist des Glaubens, die man im Glauben macht. Und wenn man das jetzt sozusagen auf das Kirchenjahr abbildet, könnte man sagen, naja gut, also was ist denn der Tag, wo die Dinge noch in der Schwebe sind? Wo das eine schon passiert ist, das Kreuz liegt sozusagen hinter uns, die totale Katastrophe ist schon geschehen, aber ob es gut ausgeht, und wie die Dinge sozusagen sich weiter verhalten, ist eine Figur der Hoffnung. Die Theologie des Kar-Samstags ist so eine Form, die das, finde ich, sehr, sehr schön anfängt. Der Tag dazwischen, wo die Dinge noch nicht klar sind.
Nun haben Sie dieses Buch vor gut 2 Jahren geschrieben, Atheistisch Glauben, atheistische Theologie. Welche Rückmeldungen haben Sie da bekommen?
Dieses Buch, was ja nur ein kleiner Essay ist, also ein Versuch eben, das muss man ganz wörtlich nehmen, jetzt 4 Auflagen schon, das freut mich natürlich und finde irgendwie seine Leserschaft. Das ist für ein durch und durch theologisches Buch sehr ungewöhnlich, dass man so auf so ein Interesse stößt. Sonst waren die Reaktionen aus den Zeitungen, da wurde es ja häufig auch besprochen, sehr interessiert, teilweise mit sehr interessanten Einwänden oder anderen Eindrücken, für die bin ich ja offen. In der wissenschaftlichen Theologie war das sozusagen sehr, sehr gemixt und es gibt auch Rezensionen, die sich wahnsinnig aufgeregt haben und aus Wut und Unverständnis fast auch ein bisschen Borniertheit geschrieben worden sind. Fast gemeine Texte, dass mir eigentlich einfallen würde, so etwas zu schreiben, die vielleicht nicht so richtig bedacht haben, in welche Situation dieser Text hineingeschrieben ist. Wir leben in einer total säkularisierten Welt. Wir leben in einem postmetaphysischen Zeitalter. Die atheistische Theologie ist erst einmal ein Versuch, sich darauf voll und ganz einzulassen, weil es nicht zu negieren ist. Diese Art von Kritik aus Unzufriedenheit und Empörung scheint an einer Position festzuhalten, die das erst einmal negiert. Und das ist kein guter Ratschlag.
Das heißt aber, Religion ist natürlich immer ein Feld, das auch auf sehr viele Emotionen stößt.
Das ist richtig, ja.
Sie schreiben ja nicht über binomische Formeln oder über irgendetwas anderes. Wie kann man das erklären? Weil es immer mit Leben und Tod, mit dem Existenziellen zu tun hat?
Ja, wenn ich jetzt ein Philosoph der Mathematik wäre, dann könnte ich sagen, ja, also in dem sonstigen Leben gehe ich zum FC Köln oder joggen am Rhein und die Formeln sind sozusagen zwischen 9 bis 17 Uhr für mich interessant. Also ist es bei Mathematikern sicher dann auch nicht, sondern da gibt es ja auch die Faszination für ihren Gegenstand, aber ich glaube, der Gedanke ist deutlich. Und im Glauben kann man diese Unterscheidung eben so nicht mehr machen, zwischen dem angeblich normalen Leben und dann dem religiösen. Ich hatte ja gesagt, alles soll neu beschrieben werden. Das heißt, der Glaube geht aufs Ganze. Und wenn man dann ihn negiert oder wenn man sich angegriffen fühlt durch eine Alternative oder durch eine vielleicht auch erst einmal überraschende Weise über Gott nachzudenken, dann ist das nicht eine Position, die wir abstrakt und in Absehung von uns diskutieren können, sondern da ist man dann selber mitgemeint. Und das kann ich dann schon auch verstehen, wenn das Menschen nahe geht. Und ich versuche damit so sorgsam umzugehen, wie es irgendwie nur geht.
Schauen wir mal noch auf bestimmte Glaubenspraktiken in diesem Zusammenhang der atheistischen Theologie. Wie sieht das mit dem Beten aus? Sie haben sich auch mit der Theologie des Betens beschäftigt. Welchen Platz bekommt dann das Beten in diesem Zusammenhang?
Es gibt in dem Essay ein eigenes Kapitel zum Beten, das habe ich extra gemacht, weil ja beim Beten, vor allen Dingen beim Bittgebet, nahe liegt, dass man ein personales Gottesbild erst einmal ansetzt, weil man sagt, ja, wir beten doch zu jemanden. Und wenn das Beten oder die Praxis des Gebets in all seiner Vielfalt wesentlich zum Christentum gehört, und ich würde sagen auch wesentlich zur Religion, dann scheint es doch erstmal so zu sein, dass eine atheistische Theologie, die so personalismuskritisch ist, sofort in die Defensive gerät. Und deshalb habe ich mich dem gestellt und versucht, sozusagen eine Alternative auch dort zu bieten. Um es kurz zu machen, die Alternative sieht so aus, dass man nicht mehr zu jemanden betet, sondern dass man in einer Atmosphäre betet. Und das kennen wir ja auch aus meditativen Praktiken beispielsweise, oder dass man im Beten, vielleicht sogar auch durch das Beten, diese Atmosphäre schafft, die einem zugespielt wird. Die Passivitätserfahrung ist auch dort wichtig. Von außen kann man natürlich auch hier wieder den Einwand machen, dass das fiktional ist, aber den kriegt man sowieso nie raus. Wenn man Teil hat an diesen Praktiken, macht man, wenn es glückt, die Erfahrung, dass einem da was zugespielt wird, dass man etwas erfährt über sich. Und dann geht es, um den dänischen Theologen Søren Kierkegaard zu zitieren, nicht darum, dass ich Gott ändere mit meinen Bitten, sondern dass ich mich ändere, indem ich zu ihm oder in ihm eben bete.
Das kann auch beim Rosenkranzgebet passieren.
Das kann auch beim Rosenkranz passieren, das kann beim Vaterunser passieren, das kann also bei geprägten Gebetsformen sein, wo ich mich einem vorgefertigten Text, der den Menschen ja wichtig geworden ist, mit dem sie vielleicht aufgewachsen sind, mit dem sie eine Geschichte haben, alle kennen das, die sich sozusagen in diesen Praktiken bewegen, dem sie sich überlassen. Das hat auch etwas Entlastendes. Häufig sind ja Gebetspositionen und Situationen solche, in denen uns selber die Worte abgehen, in denen wir sie nicht finden und sie werden uns dann durch diesen reichhaltigen Sprach- und Bildhaushalt, wenn es glückt, also zugespielt. Aber es kann natürlich auch Gebete geben, die ganz ohne Sprache auskommen, ja, und wo man sozusagen sich einfach einem Raum überlässt und auch da wird dann etwas möglich sein, was man erfährt, was man vielleicht woanders nicht erfahren kann.
Aber Garantie gibt es dann natürlich nicht. Es kann an einem Tag sein, dass ich mich diesem Raum überlasse und ich erlebe sowas Atmosphärisches und am anderen Tag funktioniert das überhaupt nicht. Also das ist nicht gezielt ansteuerbar.
Das ist nicht gezielt ansteuerbar. Es entzieht sich der Machbarkeit dessen, was wir da machen. Es ist wie ein Einfall, den ich auch nicht kontrollieren kann. Es ist etwas Gewisses im Ungewissen.
Sie haben gesagt, bei Religion geht es immer um Leben und um Sterben. Was tröstet mich denn, wenn ich atheistische Theologie als Grundlage nehmen?
Also Trost ist ein interessanter Gesichtspunkt, weil man ja natürlich sagen kann, dass die Religion zwischen zwei Extremen oder zwei Punkten, die sozusagen elliptisch zusammengehalten sind, kreist. Das eine ist Trost. Das heißt, das ist etwas, was erst einmal Trost erfordert und darauf gibt es dann sozusagen Praktiken, die trösten können. Ja, und dann muss man eben ganz konkret fragen, wie funktioniert das eigentlich? Was hat eigentlich die christliche Tradition dort zu bieten? Und was sie zu bieten hat, ist ja erst einmal ein geregelter Sprach- und Bildhaushalt, der sich beispielsweise in der Liturgie zeigt. Oder eben, beim Gebet waren wir schon, in bestimmten Texten, mit denen ich aufgewachsen bin beispielsweise. Oder Liedern. Ja, es wird dann ganz konkret die Gemeinschaft, die vielleicht auch etwas Tröstendes hat, weil man eben nicht mehr alleine ist. Also wenn ich mir ein Einwand mit Blick auf den Essay selber machen müsste, würde ich sagen, dass eine Dimension zu kurz kommt, nämlich das Gesellschaftliche und das Gemeinschaftliche des Glaubens viel stärker in den Vordergrund zu bringen. Das kann auch etwas Tröstendes haben, dass ich umfangen bin von anderen Leuten, mit denen ich da gemeinsam etwas tue. Und auf der anderen Seite der Ellipse ist eben auch, wenn wir gleich jetzt sozusagen von Trost reden, die Freude. Gerade die protestantische Tradition hat natürlich sozusagen diese starke, oder scheint es so zu sein, ja, diesen starken Drive, Neigung, in gewisser Weise erst das Negativistische zu betonen. Ja, das Freudlose, ja, das wird ihr auch immer wieder vorgeworfen, zu Recht oder Unrecht, das kann man diskutieren. Wir sitzen hier vor dem Kölner Dom, da mag man das anders sehen. Aber auf der anderen Seite ist es ja eben auch das Christentum eine freudige Religion und auch die will geteilt sein. Und auch da gibt es bestimmte Praktiken, manchmal sind es genau dieselben, die auch der Trost erfordert, wo wir gemeinsam miteinander feiern.
Wie können denn jetzt Ihre Ideen mal ganz konkret in die evangelische oder katholische Praxis in den Glauben einfließen?
Also zunächst einmal ist es ja ein Angebot. Man kann jetzt sagen, so und so könnte man das machen, aber man kann ja auch sagen, wo gibt es denn Orte der Begegnung, wo man darüber ins Gespräch kommt? Also wo vielleicht auch Verstehenshindernisse vielleicht auch abgetragen werden können. Also ich merke das ja immer wieder auch im Gespräch mit Menschen, die mir auch häufig geschrieben haben. Der Essay endet ja auch fast mit einer Einladung, das zu tun, mit meiner E-Mail-Adresse, die dann sagen, ja, das muss doch eigentlich so gedacht werden und das müsste doch eigentlich so sein und wie kann das sein und so weiter. Schon also eine Offenheit für eine Alternative, aber immer noch auch sozusagen hadern mit bestimmten vertrauten Denkformen. Ich würde sagen, die Gemeinde kann das selber zum Thema machen, dass man theologisch mal miteinander redet und sich mal da etwas zutraut und auch zumutet. Das könnte hilfreich sein, aber das ist dann der kirchliche Bereich, der natürlich selber auch unter Druck ist und der selber auch auf der Suche ist, nach anderen Formen miteinander von Gott zu reden und damit zu leben.
Und eines ist auch klar, wenn wir anfangen, das Christentum ausschließlich auf die Moral zu verrechnen, dann ist das zu kurz gedacht. Das ist so eine große moralische Institution und das Spirituelle, das Geistliche, das wirkliche Nachdenken, um den Raum zu öffnen, kommt gar nicht mehr vor.
Genau, das war sozusagen immer seit der Aufklärung der naheliegendste Ausweg. Ja, es gab Probleme in der Metaphysik, also reduzieren wir die Religion auf Moralisches. Da sind wir sozusagen auf der sicheren Seite. Das ist völlig falsch, wenn wir wieder zu diesem Gedanken zurückkehren, zu sagen, der religiöse Glaube kodiert alle Dinge neu und das auf die Weltbeziehung beziehen, die Welt nicht mehr als naturkausal zusammen betrachten, sondern als Gottes gute Schöpfung, hat das erst einmal nichts mit Moral zu tun. Ja, sondern es ist eine andere Beschreibung von allem, ohne dass die Welt mir selber sagt, dass sie die Schöpfung ist. Ich kann ja jetzt nicht darunter gehen und sagen, ja, wo kann ich das denn jetzt sehen? Sondern es ist eine andere Linse, die vor meinem Auge ist, mit der ich jetzt plötzlich alles anders sehe und alles neu beschreibe. Aber insofern ist es dann richtig, Glaube soll ja auch was mit Handeln zu tun haben. Ja, an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und die Früchte sollen eben gute sein. Und die Idee dabei ist, bei diesem Bild ist ja, wenn der Stamm oder die Wurzel gut ist, dann werden auch die Früchte gut sein. Und insofern hat es dann auch etwas mit Handeln zu tun. Denn aus der Vorstellung, bleiben wir beim Beispiel, dass es Gottes gute Schöpfung ist, von der wir da umfangen sind, ergeben sich ja bestimmte Imperative eben auch entsprechend zu handeln. Das heißt also, eine atheistische Theologie würde hier aus einer Vorstellung der Schöpfung ein Programm einer Ökotheologie beispielsweise nicht herzaubern, sondern entwickeln.
Vielen Dank, Hartmut von Sass. In einer Welt, in der der religiöse Glaube zu einer Option geworden ist und viele Menschen Nein zur Kirche sagen, müssen wir anders und neu über Gott nachdenken. Hartmut von Sass versucht das in seinem Essay Atheistisch Glauben, wobei Atheismus jetzt nicht für Unglauben steht, sondern für ein ganz bestimmtes Gottesbild. Sein Essay Atheistisch Glauben, das sorgt für viel Gesprächs- und Denkstoff. Wir laden Sie ein, weiterzudenken, wenn Sie sich dieses Buch kaufen. Der theologische Essay ist im Verlag Matthes und Seitz erschienen. Das Buch hat 150 Seiten, kostet 15 Euro. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.